der Grund, warum es wichtig ist, sich darüber Gedanken zu machen, wie komme ich ran an die Allgemeinheiten, ist letztlich der, weil die Frage, was sind Allgemeinheiten, wie rede ich von Allgemeinheiten, derartig eng verbunden ist mit der Frage, was sind menschliche Lebewesen und was sind die Basiskapazitäten von menschlichen Lebewesen. Gut, das jetzt noch einmal zurück zum Traktatus. Im Traktat hat der Wittgenstein also, wie gesagt, kurzen Prozess gemacht mit dieser Frage und ihr Hinweis war völlig berechtigt. Dadurch, dass er die Sache so abgeschlossen hat, gesagt hat, das Gemeinsame dessen, was Leute teilen, wenn sie sitzen oder wenn sie rot oder wenn Dinge rot sind oder sowas ähnliches, das sind Eigenschaften, über die man nicht mehr weiter reden kann, die zeigen sich. Es zeigt sich eine Form in den Sachverhalten in diesem Zusammenhang und über dieses Zeigen kann ich nicht mehr reden. An der Stelle, das leiste ich mir jetzt den Hinweis, weil er sich gerade so gut ergeben hat, an der Stelle ist eine Strategie zur richtigen Erläuterung von grammatischen Sachverhalten genau die Motivation für die berühmt-berüchtigten Basisthesen vom Traktat. Die berühmt-berüchtigte Basisthese ist dann die, worüber man nicht reden kann, darüber soll man schweigen. Etwas zeigt sich und was sich zeigt, das soll man nicht besprechen. Das ist für den Massengebrauch, hat sich herausgestellt, äußerst suggestiv und schön. Das kann man überall zitieren. Wenn Sie ein bisschen mehr wissen wollen darüber, warum das interessant ist und nicht nur einfach schön zitierbar, dann kommen Sie genau an die Frage, dass man sagen kann, das, was sich als Konfiguration in Sätzen und in Sachverhalten zeigt, können Sie deswegen nicht besprechen, weil ein Teil dessen, was sich da drinnen zeigt, nämlich die Dinge, die Sie benennen, schon die ganze Kapazität des Benennens mehr oder weniger in Anspruch nehmen, nicht? Alles, was Sie benennen können, sind die Dinge in Konfigurationen. Deswegen können Sie die Konfigurationen nicht noch einmal benennen, weil das ist schon besetzt. Und also das ist noch eine zweite Formulierung darüber, warum der Wittgenstein im Traktatus so rigoros war und inwiefern er so rigoros war. Er hat gesagt, nennen kommt mir nur ins Haus im Zusammenhang mit den Dingen und die Dinge sind ihrerseits in diesem Zusammenhang, aber das zu behandeln, was die Dinge sind, wenn sie zusammen in Konfigurationen sind, das zu behandeln, gestatte ich euch nicht mehr, das Wort benennen zu verwenden. Gut, so viel also Rekapitulation und jetzt die Reaktion von Wittgenstein selbst auf diese These in den philosophischen Untersuchungen, zu Beginn der philosophischen Untersuchungen. Da ist mal wichtig zu sehen, im Auge zu behalten, dass Wittgenstein völlig harmlos, ganz unschuldig, ganz von woanders anzufangen scheint, in dem Zusammenhang mit einem Augustinus-Zitat, das eine Lernsituation wiedergibt. Eine Lernsituation, in der Augustinus vorgibt, sich zu erinnern, wie es gewesen ist, als er die Sprache gelernt hat. Und wie ist es gewesen? Es ist so gewesen, dass die Erwachsenen sich auf Dinge gewendet haben und ihre Gesten, ihre Zuwendung, ihre Fokussierung auf Dinge begleitet haben mit Worten. Und das Kind ist draufgekommen, wenn der Erwachsene sich so und so einem Ding gegenüber verhält und dazu dieses und dieses akustische Event produziert, dann meint er das als Namen für das Ding. Das ist im Prinzip diese Augustinus-Stelle. Interessant, wenn man sich das überlegt, ist schon mal das, das kommt mir im Rahmen der Diskussion, die wir beim Hegel führen, an dieser Stelle sozusagen sehr deutlich in die Überlegungen mit rein. Interessant ist, dass dieser Rückblick des Augustinus, wo er sagt, ich sage euch jetzt, wie es gewesen ist, wie ich die Sprache gelernt habe, dieser Rückblick kommt schon voll ausgestattet mit all den Kategorien, die man braucht, um Welterschließung zu machen. Das heißt, das Kind, also Augustinus erinnert sich zurück, als, wie es war, wie er ein Kind war. Da hat es nämlich Erwachsene gegeben und Dinge gegeben und Worte gegeben und er als Kind hat es gelernt, zusammen zu, sozusagen entsprechend zusammenzuordnen. Als jemand, der ein Kind ist, in der Kindposition, ist es ja so einfach nicht, möchte man gleich dazu sagen. Das Kind vor einem gewissen Zustand weiß noch gar nichts, weiß noch nicht, dass es Dinge sind, weiß noch nicht, dass die Erwachsenen ihm etwas mitteilen wollen, zunächst einmal. Die Frage ist überhaupt, was da Wissen ist. Ein entwicklungspsychologisch genaues Rekonstruieren dieses Umstandes kann natürlich nicht davon ausgehen, dass das Kind schon solche Basisbegriffe wie Ding, Wort, Erwachsene oder so eingebaut hat, sondern das Interessante an dem Augustinus-Zitat ist, dass es, und das sagt der Wittgenstein auch dann sofort, dass es eine ganz bestimmte Rekonstruktion des Lernens der menschlichen Sprache ist, die dadurch geleitet ist, dass wir eine Grammatik haben und dass wir eine Vorstellung von der Grammatik haben. Und die Vorstellung der Grammatik besteht darin, wir haben Worte. Wir haben Worte, die sich auf was beziehen. Und es ist die nächste Frage, die Wittgenstein will darauf hinweisen und sagt es dann auch in weiterer Folge, irgendetwas davon ist mit Sicherheit interessant und richtig, aber, und das ist eine Analogie, die er mit dem Traktatus hat, er ist nicht ganz einverstanden damit, dass man einfach so was sagt, wir lernen die Sprache auf die Art und Weise, dass wir zuerst die einfachen Dinge mit ihren Namen nennen und dann die komplizierteren Dinge mit ihren Namen nennen und auf diese Art und Weise uns die Welt erschließen. Genauso wie er im Traktat die entsprechenden Gegenmaßnahmen erzeugt hat, ist er auch an dieser Stelle nicht einverstanden mit diesem simplen Bild. Nur ist die Art und Weise, wie er damit umgeht und worauf er hinaus will, in der Kritik an dieser einfachen Art und Weise eine ganz andere, eine sehr unterschiedliche. Ich will jetzt, um das noch ein bisschen zu illustrieren, worum es da geht und worum es bei um Bedeutungen geht, Ihnen eine Erläuterung noch machen, die das plastischer vielleicht auch werden lässt und also etwas zu tun hat mit durchaus alltäglichen Beobachtungen und nicht einfach mit Kindlernen und Augustinus. Die einfache Beobachtung ist ja die, dass, ich sage es jetzt mal absichtlich zunächst mal schockierend, Gastarbeitersprache funktioniert ja auch so. Und Gastarbeitersprache nicht einfach in dem Sinn, jetzt im einfachen Sinn, dass die Leute aus Südeuropa zu uns kommen und Gastarbeiter, Gastarbeiterinnen sind, sondern es geht ja genauso umgekehrt, wenn ich nach Südeuropa komme oder anderswohin. Das heißt, an all den Stellen, an denen ich in den fremden Sprachraum einsteige, kann man beobachten ähnliche Phänomene. Also gesetzt den Fall, ich bin nicht des Englischen kundig und gehe und fahre also nach Großbritannien und sage, und versuche, mich irgendwo zurechtzufinden, dann sage ich sowas wie I go up oder I go Newcastle oder where London oder sowas ähnliches. Oder wo es mir noch leichter fällt, weil ich es wirklich kaum spreche, in Frankreich tendiert man ganz, oder Spanien, wie immer, tendiert man beim Versuch, sich verständigen zu wollen, auf dieser elementaren Ebene dazu, mit Worten um sich zu rudern, könnte man mal sagen. Und die, und dass da ich nicht nur einfach Worte aussprechen möchte, im Sinn von Sprachübung oder so, sondern auch kommunikative Effekte erzielen möchte, komme ich in die schwierige Situation, Worte, ohne zu wissen, wie sie sich zusammenschieben lassen, versuchsweise als Fragen, Bitten, Behauptungen oder so etwas zu formulieren, obwohl ich nicht weiß, wie es eigentlich geht. Also Savon, Lavande, Savon, Lavé, um sowas zu sagen, nicht? Was versuche ich? Ja? Ich versuche, sage ich jetzt was über Lavendelseife oder sage ich was über, ich will mich mit der Seife waschen? Ne? Solche Sachen entstehen da und an der Stelle sehen Sie es sehr, sehr gut. Es kommt, wenn Sie die zwei Worte nebeneinander, wenn Sie zwei Worte nebeneinander stellen, also Savon, Lavé, Savon, Lavande, kommt es darauf an, welcher Typ von Wort ist das und wie können diese Worttypen betrachtet, interpretiert werden, als miteinander verbunden. Und an der Stelle auch ganz, ganz klar ist das die Verbindung eines Eigenschaftswortes mit einem Hauptwort oder eines Zeitwortes mit einem Hauptwort. Und so unterschiedlich fällt die Sache aus. Und der Punkt, den Wittgenstein an dieser Stelle macht, ist nun der zu sagen, unsere überlieferte Art und Weise, uns vorzustellen, was Sprache ist, uns vorzustellen, was das ist, wenn wir das lernen, was Sprache ist, und was es dann ist, wenn wir sprechen, unsere überlieferte Form orientiert sich an solchen Beispielen. Also daran, dass wir, sag's mal, im Trial-and-Error-Prozess mit Worten herumfuchteln und versuchen, sie in eine Art und Weise hineinzupassen, auf eine Art und Weise miteinander in Beziehung zu bringen, die es uns gestattet, bestimmte, also kommunikative Effekte zu erzielen. Und das ist, sagt er jetzt, weil das so ist, weil wir uns so verhalten, wenn wir im Ausland sind, kurz gesagt, und das Kind ist quasi im Ausland in einem radikalen Sinn, ist sozusagen, das ist der Grenzfall von Ausland, nämlich es kann noch gar nicht sprechen und wird in die Sprache reingenommen. Dieses in die Sprache hineinwachsen wird betrachtet nach einem Vorbild, das man beschreiben könnte als eine Sprache, eine fremde Sprache lernen. Das ist ein ganz entscheidender Unterschied, der da auftritt. Sprachlernen als Zweitsprachlernen und Sprachlernen als Erstsprachlernen. Also das Lernen des Kindes wird an dieser Stelle analog gesehen dem Lernen einer zweiten Sprache. Und was daran entscheidend und wichtig ist, ist, dass das Kind ein Erfolg, dass das Kind sozusagen einen Erfolg hat in diesem Umgehen mit Wörtern. Und, das ist jetzt Wittgensteins Punkt zu sagen, daher kommt die weit verbreitete Auffassung, dass bei der Sprache das Wichtigste ist, dass es Wörter gibt, die sich auf was beziehen. Wörter, die eine Bedeutung haben. Und da sagt er mal noch gar nichts darüber, dass es diese Benennungsproblematik gibt, von der ich Ihnen gerade besprochen habe. Also, dass Wörter können jetzt sein, das sagt er auch im Verlaufe der ganzen Untersuchungen, Wörter können jetzt natürlich zunächst einmal alles sein. Hier, jetzt, sagt er ganz früh, und es ist ganz interessant, das ist schon mal eine Sache, die ich jetzt hier vielleicht zu erkennen geben möchte, zu überlegen geben möchte, das hat eine schon sehr interessante philosophische Implikation, die verbunden ist mit der philologischen Implikation. Wenn Sie sich anschauen im Manuskript 111, welche Wörter nennt er da, um die es geht? Er nennt von einem Unterschied der Wörter redet Augustinus nicht. Das ist schon mal, das ist ein Punkt, der hält sich überall durch. Ja? In allen Versionen hält sich durch, dass ein Unterschied nicht gemacht wird, ein Unterschied zwischen Wörtern nicht gemacht wird, dass das alles am Anfang noch gleich auf ist, meint also mit Namen offenbar Wörter wie, das ist jetzt eine interessante Interpretation von Wittgenstein. Wittgenstein war wahrlich nicht unterwegs in der Deutung klassischer Philosophen, aber hier hat er einmal eine Deutung quasi riskiert, was der Augustinus da hätte meinen können. Baum, Tisch, Brot und gewiss die Eigennamen der Personen, dann aber wohl auch Essen, Gehen, Hier, Dort, kurz alle Wörter. Gewiss aber denkt er zunächst an Hauptwörter. Also, ich glaube, damit ist das wiedergegeben, was ich Ihnen gerade vorher vorgestellt habe, dass wir alle Wörter in irgendeiner Form auf diese Art und Weise lernen, indem wir mit Sprachausdrücken herumtasten. Und dass das mit hier genauso funktioniert wie mit sitzen, mit lavant genauso funktioniert wie mit laver und savant. Und das setzt er hier so an. Hier haben Sie das auch noch mal weiter. Wenn Sie aber in weiterer Folge sich ansehen, gehen wir mal auf den Inhalt zurück. Wie sieht das hier aus? Hier schreibt das schon mal ganz anders. Augustinus' Beschreibung des Lernens der Sprache. Man denkt daran, wie das Kind die Namen von Personen und Wort, wie Mann, Sessel, Zucker lernt. An Bestandteile der Sprache wie jetzt nicht, aber alle vielleicht, denkt man dabei nicht. Da hat man schon eine Reaktion auf seine erste Formulierung, nicht? Und interessant ist natürlich das, dass er hier diese indexikalisch situationsbezogenen und die logischen Termini extra rausnimmt und sagt, das kann es ja wohl nicht sein. Und was hat er auf der oberen Ebene, woran man denkt? Da hat er eine Form von Hauptworten, aber diese Form ist so ähnlich wie Savant. Ja? Das sind Allgemeinbegriffe. Das ist eine ganz entscheidende Sache an der Stelle, dass man, wenn man ein Wort ausspricht, noch nicht darüber klar genug ist, in diesem Zusammenhang, ob sich dieses Wort Savant jetzt auf ein Einzelding bezieht oder auf das Allgemeine bezieht. Also gerade in dieser Frühphase der Spracherschließung ist, wo ja noch nicht der Apparat vorhanden ist, zu unterscheiden zwischen Begriffsausdrücken und Aussagen und Einzeldingen, entsteht diese Situation, dass wir uns zunächst einmal scheint es auf die Welt in solchen allgemeinen Termini beziehen. Hier haben wir also da haben wir auch schon eine leichte Veränderung. Man Man sieht das, wenn man es in dieser Schiene betrachtet, in der 141er Vorbereitung auf das Diktat für das Brown Book steht einfach an Bestandteile der Sprache, denkt man dabei nicht. He does not primarily think of such words as today, not but perhaps, und übersetzt es dann in der Überarbeitung. Und erst in zweiter Linie, nur entfernt, denkt man an Wörter wie nicht, aber, vielleicht, heute. Wenn Sie die weitere, nochmals fortgeschrittene Betrachtung jetzt im Coda-Manuskript zum Beispiel ansehen, dann hat das Ganze die Formulierung: Von einem Unterschied der Wortarten spricht Augustinus nicht. Bei seiner Beschreibung schweben uns zunächst Hauptwörter vor, wie, denkt man zunächst an Hauptwörter wie Tisch, Brot, Baum und Eigennamen. Die anderen Wortarten schließen sich an, aber gleichsam gegen den Hintergrund zu, schreibt er noch im Coda-Manuskript. Und ganz am Ende geht es dann so: Denkt, so möchte ich glauben, zunächst an Hauptwörter wie Tisch, Stuhl, Brot und die Namen von Personen, erst in zweiter Linie an Namen gewisser Tätigkeiten und Eigenschaften und an die übrigen Wortarten, als an etwas, was sich finden wird. Hier hat er also in dem Verlauf, den ich Ihnen gerade gezeigt habe, einen sehr wichtigen Differenzierungsschritt in der Überarbeitung dieser Textpassage gemacht. Er hat begonnen damit, alle Wortarten in diese Lernsituation quasi mit hinein zu interpretieren und hat dann aus dieser Konfusion ist sozusagen draufgekommen, dass das vielleicht ein bisschen zu viel ist. Man kann dem Augustinus das vielleicht nicht unterstellen, dass er über aber, hier und nicht und jetzt Aussagen macht, und hat diese anderen Wortarten rausgenommen. Das ist aus zwei Gründen an der Stelle signifikant, weil, das werde ich zu einem späteren Zeitpunkt in dieser Vorlesung sagen, der Kontext, aus dem das Erstvorkommen der Augustinusstelle genommen ist, ist ein Kontext, der genau mit hier und jetzt zu tun hat. Also wenn man sich im Manuskript 111 ansieht, auf welche Überlegungen folgt der Augustinus-Text, wann taucht der auf? Der taucht auf genau im Verlauf einer Gedankenüberlegung, wo es um hier und jetzt geht, um diese Art von Situationsbezogenheit. Und darum geht es, weil er Traktatusthemen aufgreift, die ich Ihnen auch noch beschreiben möchte, warum das zentrale Traktatusthemen sind. Also über zentrale Traktatusthemen kommt er zum Hier und Jetzt. Dieses Hier und Jetzt führt ihn zu dem Augustinus-Zitat. Da kommen also an der Stelle auch die Wortarten hier, jetzt, da, aber mit rein. Und im weiteren Verlauf der Untersuchung legt er das wieder ab, streicht es raus und kommt in eine Situation, in der er also hauptsächlich und nur mit Hauptworten operiert und in der dieser Punkt geschärft wird, nämlich der Punkt, dass die traditionelle Sprachauffassung an dieser Stelle bedeutungsbezogen ist. Das ist deswegen sozusagen notwendig aus seiner eigenen Sicht, weil er draufkommt, dass mit den Worten hier, jetzt, da, dieser, das nicht wirklich passieren kann. Man kann mit diesen Worten das Augustinus-Spiel nicht spielen. Ja? Man kann, anders gesagt, wenn man das Augustinus-Spiel nimmt und sich vorstellt, da zeigt jetzt jemand drauf und sagt Pult, dann kann man nicht sehr plausibel machen, dass auf diese Art und Weise auch hier gezeigt wird, auch hier gelehrt wird. Also der Gebrauch des Wortes hier lässt sich niemals lernen, dadurch, dass ich auf dem Pult zeige und sage hier. Wenn ich jemanden lehren will, was hier funktioniert, wie das Wort hier funktioniert, gerate ich immer in die Schwierigkeit, dass ich ihm ein Beispiel dafür zeigen will. Also hier versteht jeder als ich weise auf das Pult und erst in einem schwierigen und komplizierten zweiten Schritt kann es mir vielleicht gelingen, dass ich jemanden lehren möchte, dass ich nicht auf das Pult zeige, sondern dass ich ihm zeigen will, wie mein Wort hier funktioniert. Ich muss schon das Pult identifiziert haben, sage ich ganz ungeschützt, weil da natürlich viel, viel drinnen steht, damit jemand verstehen kann, das Pult ist jetzt egal, damit jemand verstehen kann, dass ich ihm sage, abstrahiere jetzt einmal von dem Pult und abstrahiere jetzt einmal von dem Buch und abstrahiere jetzt mal von dem Beamer, sondern nimm nur die Geste des sich räumlich Beziehens. Nimm einmal nur diese Geste und nicht das, worauf ich mich räumlich beziehe. Dazu muss er schon mal wissen, woraus zu abstrahieren ist, nicht? Wovon zu abstrahieren ist. Weil wenn ich zur Erklärung der Verwendungsweise des Wortes hier übergehen wollte, dazu zu sagen, hier ist das, was all dem gemeinsam ist, wenn ich dorthin zeige, dann wird jemand beginnen, in der Regel wird beginnen, sich zu fragen, was ist jetzt dem Buch, dem Pult und dem Beamer gemeinsam? Und diese Art von Gemeinsamkeit würde nicht das erläutern, was eine Rolle spielt beim sozusagen beim hier, bei diesem Zeigen. Der Grund, warum ich sozusagen extra darauf hinweise, ist natürlich, weil am Anfang der Phänomenologie des Geistes diese Selbstverständlichkeit von ich weiß hier, ich kann auf ein hier zeigen, eingesetzt wird. Das tritt an der Stelle auch auf und an der Stelle muss man sich auch überlegen, welche Kompetenz habe ich und woher kommt die Kompetenz, ein Wort wie hier einzusetzen. Und die, um sie dann nicht allzu stark auf die Folter zu spannen, die Antwort darauf ist im Prinzip natürlich, es gibt mehrere Antworten oder es gibt Antworten in mehreren Modalitäten, aber von der Sache her ist ziemlich klar, worum es sich da handelt. Es handelt sich um eine Kompetenz des räumlichen, des Umgangs mit Räumlichkeit, mit einem Rahmen. Es ist eine Kompetenz, die wir erlernen, wenn wir lernen, wie wir mit Dingen in Raum und Zeit umgehen. Und zwar mit Dingen in Raum und Zeit so, dass Dinge immer eine räumliche Verortung haben, die wir auch extra einsetzen können, um mit Dingen korrekt umzugehen. Einer der Fachausdrücke, auf die Wittgenstein zurückkommt und die er in späteren Paragraphen der philosophischen Untersuchungen diskutiert an dieser Stelle, ist ostensive Definition. Ostensive Definition, also hinzeigen und sagen, ich schnappe mir jetzt diese Person und diese Person ist die Paula. Ja? Siehst du es nicht? Ich kann sie hier dir zeigen, ich kann sie beuteln, ich kann sie anrühren. Oder das ist jetzt das. Definitionsakte, Benennungsakte, die verbunden sind mit einer Lokalisierung im Rahmen einer Kompetenz von Umgang mit räumlichen Ausdrücken. Und ich werde also jetzt hier nicht an dieser Stelle weitergehen. Der Punkt, der mir wichtig ist und der dürfte jetzt auch sehr, relativ klar sein, ist, dass das augustinische Bild für diese Art von Sprachausdrücken nicht gut geeignet ist. Das heißt, wir haben einen Ausdruck wie hier liegt das Buch und wir müssen nach Wittgensteins Überlegung, wir müssen unsere Aufmerksamkeit darauf schärfen, dass bei Sprachfolgen, bei Wortfolgen wie hier liegt das Buch eine Komplexität der Funktionsweisen dieser Sprachausdrücke vorliegt, die wir in dem Augustinus-Zusammenhang einfach nicht finden, nicht vorgesehen ist. Also der Vorwurf von Wittgenstein gegen Augustinus besteht darin zu sagen, der hat das Ganze viel zu einfach gesehen. So was Einfaches wie hier liegt das Buch ist schon unglaublich viel kompliziert, also unglaublich viel nicht, aber signifikant komplizierter als das, was er da suggeriert. Das ist der Anfang. Er selber korrigiert sich aber, indem er im Verlaufe der Überarbeitungen diese Sätze von dieser Form, hier liegt das Buch, wegnimmt und also am Ende sich findet, dass er Tisch, Stuhl, Brot und Personen sagt und die ostensiven Definitionen so weiter nach hinten verschiebt. Das reicht ihm schon einmal da. Er möchte am Anfang nicht zu viel preisgeben, zu viel sagen. Es ist für den ersten Punkt schon wichtig und reicht genug, darauf hinzuweisen, dass das eine verkürzte und verknappte Art und Weise ist, damit umzugehen. So, jetzt komme ich zu dem Angekündigten, dass ich Ihnen etwas sagen muss darüber, wie in diesen verschiedenen Schichten und Tranchen der Überarbeitungen unterschiedlich mit dem eben genannten Problem umgegangen wird. Ich habe Ihnen gesagt, auf der Zeile 2 handelt es sich um eine Entwicklung, die man unterscheiden muss von dem, worum es in diesem Semester geht. Manuskript 141, 310 und 115. Dabei geht es jetzt um Folgendes. Wittgenstein hat, wie wir und Sie jetzt ausreichend wissen, Vorarbeiten im Zusammenhang mit diesem Thema angestellt. Und dann hat er sich 1933 hat er sich hingesetzt und hat dieses Material diktiert an Schülerinnen und Schüler in Cambridge als Vorlesungs- und Arbeitsgrundlage. Dieses Diktat ist das Brown Book. Für dieses Brown Book ist 310. Für dieses Brown Book gibt es eine deutschsprachige, das ist in Englisch diktiert, gibt es eine deutschsprachige Fassung der ersten paar Seiten, aufgrund derer er das diktiert hat. Das ist 141. Und es gibt eine Überarbeitung des Brown Books ins Deutsche im Manuskript 115. Über diese Sequenz habe ich im vergangenen Semester gesprochen und die ist jetzt an der Stelle wichtig für unseren Zusammenhang, als er da Folgendes gemacht hat. In dieser Traditionslinie hat er die Intuition gehabt, dass man diese Vereinfachung, die der Augustinus da drinnen hat, durch ein Beispiel exemplifiziert und weil man gleichzeitig sehen kann, dass dieses Beispiel ein zu einfaches Beispiel ist, die Komplexität dieses Beispiels geordnet, kontrolliert, erweitert und auf diese Art und Weise das Buch, das er schreiben wollte, schreibt, dass man von dem einfachsten Beispiel, das der Augustinus da hat und von dem man sehen kann, manches stimmt, aber vieles ist dabei nicht erfasst, von diesem einfachen Beispiel weitergeht zu komplizierteren Fällen. Das einfache Beispiel, das hier eine Rolle spielt, sind die berühmten Bauleute mit den Platten, die hier vorkommen. Nehmen wir das 310er. Its function is, er schreibt dann hier, nicht? Wir können sagen, in this sense we can say that Augustine's description of learning the language was correct for a simpler language than ours. Imagine this language. Eins. Und das ist jetzt das Sprachspiel 1. Its function is the communication between a builder and his man. B. B has to reach A building stones. Und dann kommt das berühmte Beispiel aus dem Beginn der philosophischen Untersuchungen, der Gehilfe und die Säulen und die Balken und diese Art von Verständigung. Das ist insofern eine Fortsetzung der Traditionslinie noch des Traktatus, dass er sagt, ich fange jetzt hier zwar nicht mit Elementarsätzen an, das geht nicht mehr in dieser späteren Phase, aber ich fange mit elementaren Sprachspielen an. Diese Art von Sprachspiel ist das, womit ich, auch wenn ich weiß, dass es übervereinfacht ist, anfangen kann, und dafür steht eins. Und wenn Sie sich ansehen, das können Sie ja leicht in der Intellex-Ausgabe dann, das ist in dieser Synopse dann nicht mehr weiter ersichtlich, weil sich die nur auf die ersten vier Paragraphen bezieht. Es folgt dann 1, 2, 3, 4, 5 bis 40 so ähnlich. Ich habe das diskutiert im vergangenen Semester. Und das Konzept ist in etwa so, damals im Brown Book und in der Überarbeitung auch noch, dass er sagt, ich nehme diese Sprachspiele, die werden nach und nach dazu dadurch kompliziert, dass ich neue sprachliche Mittel einführe. Also zum Beispiel an irgendeiner Stelle führe ich die Zahlwörter ein oder auch eben die deiktischen Ausdrücke oder sowas. Und dann, das mache ich zuerst einmal im Sprachspiel und dann mache ich Bemerkungen über diese Sprachspiele. Er hat zu Beginn der Manuskriptpassagen in 115 hat er das auch klar auseinandergehalten, getrennt, Sprachspiele definiert und die Kommentare zu diesen Sprachspielen abgehoben und die philosophische Beschäftigung sollte jetzt dann darin bestehen, dass man mit Hilfe dieser Sprachspiele einen Blick auf die Komplexität der Sprache gewinnt. Aber die Suggestion dabei war, man kann die Komplexität der Sprache geregelt steigern. Man kann also an der Kontrolle sitzen und kann sagen, so, jetzt lasse ich noch ein neues Wort, noch eine neue Wortart rein, noch eine neue Wortart rein und baue so die Komplexität der Sprache auf und kann mir dabei dann auch immer klar werden darüber, unter welchen zusätzlichen Bedingungen welche zusätzlichen philosophischen Probleme entstehen. Bemerkenswert daran ist, dass das nicht durchgeführt werden konnte von ihm. Das bricht, also schon in der Überarbeitung bricht das ab, er kann es nicht mehr durchhalten. Er kann diesen geordnet geregelten Aufbau der Komplexität von den Basissprachspielen kann er nicht für sich selber schlüssig machen. Und sagt dann am Ende, er bricht es ab und schreibt am Ende, dieser ganze Versuch ist nichts wert. Und dann setzt er im selben Herbst noch, 36, setzt er sich noch einmal hin. Und das ist der Übergang von 115 auf 142 und fängt noch einmal zu schreiben an. Und da bin ich jetzt, das muss ich heute doch noch auf jeden Fall losbringen. Ich werde darüber sozusagen geregelt erst das nächste Mal sprechen können. Und das Entscheidende an diesem Umstieg ist jetzt, dass er die sukzessive Darstellung nicht fortführt, sondern sich schon von allem Anfang an selber ins Wort fällt, sage ich mal so. Er fällt sich ins Wort und wie schaut das aus, dass er sich ins Wort fällt? Es schaut so aus, dass er einen Chunk, einen Bemerkungspack von ganz woanders nimmt und hineinstellt nach dem ersten Augustinus, nach der ersten Augustinus-Zitatstelle und noch bevor er mit dem Sprachspiel für die Bauleute anfängt. Also die Logik, die ich Ihnen da jetzt dargestellt habe, dass die Bauleute der erste Exemplifikationsfall sind für diese Art von einfacher Sprache, die dann weitergeht. Diese Logik, die sich in der Linie 141, 130, 115 findet und die noch in der Traktatsache drin ist, diese Logik durchbricht er selber, indem er aus dem Manuskript 115, das ist jetzt das, was ich hier hatte, da können Sie es sozusagen grafisch leicht sehen. Hier gibt es das Manuskript 115. In diesem Manuskript 115 kommen auf Seite 79, 80 in einem völlig anderen Kontext. Auf den anderen Kontext gehe ich jetzt auch wieder ein, dann erst später, also erst nächstes Mal. Da kommen die Äpfel vor. Suchen Sie drei rote Äpfel in Intellex, wenn Sie in Intellex drei rote Äpfel suchen, dann finden Sie drei rote Äpfel. Drei rote. Das ist der Kontext vom Kaufmann und dem Laden. Und wenn Sie fünf rote Äpfel finden, dann finden Sie, wenn Sie fünf rote Äpfel suchen, dann finden Sie, wo er das eingesetzt hat und wo er das erste Mal eingesetzt hat. Sie haben sich um zwei vermehrt auf dem Weg von Manuskript 115 in das Manuskript 142. Da sind es dann die fünf roten Äpfel. Und diese Passage, die etwas mit Bedeutung zu tun hat, auf das komme ich also dann auch des Weiteren dann zu sprechen, diese Passage setzt er hinein, in den Ablauf, schauen wir uns das noch an, in den Ablauf, den er gehabt hat. Hier ist 142. Das ist das Bild, in welchem die Idee der Bedeutung der Wörter ihre Wurzeln hat. Von einem Unterschied der Wortarten spricht Augustinus nicht. Hier ist der Paragraph 2. Stell dir die folgende Verwendung der Sprache vor. Wir schicken jemanden einkaufen. Und zwar stell dir nun diese Sache vor, nachdem er die Tischbrotbaum-Bemerkungen gemacht hat. Stell dir das vor und drittens kommt dann der philosophische Begriff, ist in einer primitiven Idee zu Hause und drittens kommen hier die Würfel und Platten, das ist da so hineingeschoben. Inhaltlich gehe ich das nächste Mal genauer darauf ein. Eine kleine besondere Pointe will ich Ihnen auch noch zeigen. Das hat noch einen überraschenden kleinen Aspekt und der findet sich in der Benennung der Paragraphen. Der Wittgenstein nummeriert ja diese Paragraphen. Sie sehen hier, das ist die Letztfassung, das ist die aus 37, die ist aus 44, das ist die Frühfassung hier. Er benennt den ersten Paragraphen, ist der Paragraph 1 und dann gibt es hier diese eingeschobene Passage und diese eingeschobene Passage schaut 220 noch so aus, dass er die extra nummeriert. Die kommt auch von woanders und dann geht er weiter unter 3 und unter 3 kommt dann das Augustinus, das Sprachspiel mit den Säulen und Platten. Das verändert er noch einmal im letzten Manuskript und im letzten Manuskript streicht er da das Zweier weg und integriert das fremde Sprachspiel in den allerersten Absatz und nimmt das, was eigentlich aus dem Kontext folgen würde, nämlich die Augustinus-Sprache und das Sprachbild, nimmt er in den zweiten Absatz rüber. Das heißt, was ich gemeint habe mit, er fällt sich selbst ins Wort, ist an dieser Stelle, ich sage mal, philologisch am leichtesten dadurch zu charakterisieren, dass er in den ersten Absatz, wo alles das drinnen ist, was dann die Folge hat, dass er dieses Sprachspiel verwendet, in diesen ersten Absatz nimmt er noch das zusätzliche Moment rein und benennt dann den ehemals dritten Abschnitt, benennt er ihn um in zwei. Inhaltlich, was das ausmacht, was da der Unterschied ist, kommt das nächste Mal. Danke.